Danke für dieses Dankeslied. Danke, dass ihr uns Danken mit hineingenommen habt. Ich lese den Text, über den ich sprechen möchte. Er steht in 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt noch Hoffnung. Es gibt die Rettung aus der Sünde. Es gibt Befreiung, Erlösung, Versöhnung. Und es gibt sie für mich, für Sie und für dich. Vielleicht glaubt man das manchmal gar nicht mehr. Wir reden und hören hier viel von Erlösung. Aber vielleicht glaubt man das gar nicht mehr. Manchmal scheint das so festgefahren, immer wieder dieselben Kreisläufe. Egal wie oft man auch aufsteht, man fällt doch wieder hin. So sehr ich mich auch bemühe, es wird nicht besser. Ich werde nicht besser. Und die anderen, die bessern sich doch auch nicht. Man könnte also verzweifeln. Aber Paulus hat offenbar ganz genau das erfahren. Es kann anders werden. Er hat Barmherzigkeit gefunden und ihm ist eine unverhoffte Kraft verliehen worden. Der Sünder, der Lästerer, Verfolger und Frevler, er ist zum Diener Christi und zum Vorbild für den Glauben anderer geworden. Es gibt also noch Hoffnung. Das ist ja richtig zum Haare raufen. Egal, wie oft man auch aufsteht, man fällt doch wieder hin. Ich glaube, hinfallen ist besser als sein Ruf. Hinfallen, scheitern, Schwäche zeigen, schuldig werden, das hat einen schlechten Ruf. Das will man nicht. Und wenn es dann doch geschieht, dann soll es bloß keiner mitbekommen. Ich will es am liebsten ungeschehen machen und wenn das nicht geht, dann möchte ich es möglichst schnell wieder vergessen. Dabei wissen wir ja eigentlich, aus Fehlern lernt man. Würden wir keine Fehler machen, uns würde ein großer Teil unserer Lebenserfahrung abhanden kommen. Und davon kann kaum jemand so viel erzählen wie der Apostel Paulus. Paulus verfolgt die Gemeinde Jesu Christi. Er sorgt dafür, dass Stephanus, einer der leitenden Mitarbeiter der ersten Kirche in Jerusalem, hingerichtet wird. Und das ist nicht die einzige Hinrichtung, die auf sein Konto geht. Paulus verbreitet unter den Christen in Jerusalem Angst und Schrecken. Habt ihr gehört, der Paulus kommt wieder in die Stadt. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns verstecken. Paulus hasst die Christen, er verfolgt sie aufs Blut. Paulus, ein Lästerer, Verfolger und Frevler, wie er im Buche steht. Und dann erscheint Paulus der auferstandene Jesus Christus. Auf dem Weg nach Damaskus, er war gerade wieder unterwegs, Christen zu verfolgen, denn in Damaskus hielten sich inzwischen auch Christen auf. Und er wollte ihn mal so richtig einheizen. Er hatte Wut im Bauch und er hatte ein Schreiben in der Tasche vom hohen Priester, das ihm Recht gibt, Christen den Prozess zu machen. Und da auf einmal erscheint ihm in einer Vision Jesus Christus lebendig. Man kann sich das mal überlegen, was geht in diesem Moment in Paulus vor? Was erwartet er in diesem Moment noch von der Zukunft? Vermutlich nicht viel. Er muss doch glauben, dass er auf der Stelle tot umfallen muss. Er hat sich geirrt. Er hat die Gemeinde des lebendigen Gottes verfolgt. Der Gottessohn muss ihn doch jetzt auch strafen. Aber so kommt es nicht. In diesem Moment lernt Paulus vor allem, dass Gottes Gnade ist unermesslich groß. Paulus fällt nicht auf der Stelle tot um, Paulus fällt vor Christus auf die Knie. Und Christus, er beruft ihn zu seinem Diener. Er soll anderen von der Barmherzigkeit Jesu Christi erzählen. Und genau das kann Paulus jetzt auch. Genau das kann er jetzt auch. Wenn Gott sich über mich als Christenverfolger erbarmt, wem sollte Gott dann nicht vergeben? Paulus wird zu einem außerordentlichen Prediger der Barmherzigkeit Gottes, wie es kaum einen anderen gegeben hat, gerade weil er in einer Weise an Gott schuldig geworden ist, wie es kaum ein anderer erlebt hat. Dass er blutig die Gemeinde Jesu Christi verfolgt hat, das macht ihn jetzt zu dem Prediger der Barmherzigkeit Gottes, der sich sogar zu den Heiden hinwendet, was damals noch gar nicht unbestritten war. Aus Fehlern lernt man. Wenn wir hinfallen, erfahren wir, dass Gott uns auffängt. Wenn wir schuldig werden, erfahren wir Gottes Gnade. Wie viel von dem, was wir in unserem Leben gelernt haben, haben wir gelernt, weil wir Fehler gemacht haben. Daraus, dass wir hingefallen sind und dann aber auch wieder aufgestanden sind. Darum glaube ich, hinfallen ist besser als sein Ruf. Egal, wie oft man auch aufsteht, man fällt doch wieder hin. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn bei jedem Hinfallen lernen wir dazu. Die Mystikerin Juliana von Norwich hat in den Offenbarungen von göttlicher Liebe um 1400 einen Satz formuliert, der mir zu denken gibt. Sie sagt: Wir kommen zu Fall und wir erholen uns vom Fall. Beides ist die Gnade Gottes. Nochmal: Wir kommen zu Fall und wir erholen uns vom Fall. Beides ist die Gnade Gottes. Der Satz provoziert. Darüber kann man sich so richtig ärgern. Meine Schwiegermutter war zu Besuch, wir haben viel darüber diskutiert. Soll das etwa von Gott gewollt sein, dass Menschen zu Fall kommen, dass sich Menschen verletzen, dass sie schuldig werden, dass sie in Sünde fallen? Man kann es doch wohl nicht Gottes Gnade zuschreiben, dass Paulus den Stephanus hat hinrichten lassen. Das wäre doch Irrsinn. Das geht doch überhaupt nicht. Das kann man doch gar nicht denken. Aber trotzdem, wenn an diesem Satz etwas Wahres dran ist, dann ist das auch wohltuend. Sogar darin, dass ich falle, erfahre ich noch Gottes Gnade. Ich erfahre darin etwas Gutes. Wie viel haben wir daraus gelernt, wenn wir gefallen sind? Wie hat es den Charakter geformt? Und mal ganz ehrlich, wie wenig sind wir manchmal bereit zu lernen und zu verändern, solange es uns einfach nur gut geht? Offenbar ist das nötig, dass wir immer wieder auch zu Fall kommen, damit wir wachsen können und als Persönlichkeit reifen können. Da entsteht so richtig eine Spannung, das ist paradox, das scheint nicht zu passen. Wir kommen zu Fall und wir holen uns vom Fall, beides ist die Gnade Gottes. Bekommen wir da vielleicht eine Ahnung von Gottes Souveränität? Es gibt ein Problem. Und Gott findet eine Lösung für das Problem. Und dabei macht Gott gerade das Problem zu einem Teil der Lösung. Sogar und gerade wenn wir fallen, schafft Gott noch etwas Gutes daraus. Dass Paulus ein lästerer Verfolger und Frevler war, wird zu einem Hinweis auf Gottes grenzenlose Gnade und seine Geduld. Und ganz in der Mitte, ganz im Kern unseres Glaubens steht doch: Menschen wollten Jesu Liebe bremsen und haben ihn dafür hingerichtet. Und Gott hat genau das zur Lösung des Sündenproblems gemacht. Der Autor des Herrn der Ringe, John Ronald Reuel Tolkien, der schreibt in seinem Buch Silmarillion von dem Schöpfer einer Melodie. Er erschafft eine schöne Melodie, schön anzuhören. Aber dann bringt jemand die Melodie durcheinander. Er bringt falsche Töne damit rein. Er wirft einiges durcheinander. Es klingt schief. Die Melodie, ist sie jetzt zerstört? Braucht es eine neue Melodie? Der Schöpfer der Melodie nimmt diese Töne, er integriert sie in die Melodie. Er formt sie um, er bindet sie so ein, dass aus dem Ganzen noch etwas Schöneres wird als das, was er im Ursprung geschaffen hat. Freunde, die Versöhnung erfahren, die kennen so etwas. Natürlich, man würde sich nie streiten, nur weil man es so schön findet, sich dann im Anschluss auch wieder zu versöhnen. Aber oft ist doch nach einem Streit und der Versöhnung die Freundschaft tiefer und stärker als vorher. Die Freunde lernen sich kennen, sie erfahren, wie tragfähig ihre Beziehung ist. Der gegenseitige Respekt nimmt zu. Sie werden einander wertvoll und wissen, was sie aneinander haben. Diese Tiefe hätte die Freundschaft ohne den Streit gar nicht erfahren. Man kann auf diesem Gedanken lange herumkauen. Der ist nicht rund, der hat Ecken und Kanten. Damit wird man nicht so schnell fertig. Aber es lohnt sich, damit unterwegs zu sein. Das nimmt dem Fallen, dem Scheitern und sogar der Sünde den Schrecken. Gott macht daraus noch etwas Gutes. Das beruhigt. Davon geht Friede aus. Ich darf hinfallen, ich darf scheitern, ich darf schuldig werden und das gehört zum Leben dazu. Ihr könnt daraufhin mal die Erzählung des Lebens Jesu durchblättern und durchlesen. Nie ärgert sich Jesus über Sünder. Nie ärgert er sich über Menschen, die gescheitert sind oder die schwach wurden. An keiner Stelle. Jesus ärgert sich vor allem über die Menschen, die denken, sie seien keine Sünder. Mit denen hat er es wirklich schwer. Als eine Frau zu Jesus kommt und ihm mit ihren Tränen seine Füße wäscht und dann auch noch mit ihren Haaren die Füße trocken rubbelt, da sind die frommen Leute entrüstet. Wie kann Jesus das zulassen? So eine Nähe zu einer Frau, die doch in der ganzen Stadt bekannt ist als eine Sünderin. Wir wissen nicht, welche Sünde sie auf sich geladen hat. Man kann vermuten, dass sie eine Prostituierte ist. Die Sünde ist so schwer, dass es schon einen Tabubruch darstellen würde, wenn man sie benennen würde. Und das Ganze passiert bei einer Mahlzeit im Haus eines Pharisäers, eines ganz besonders frommen Menschen, der sehr darauf achtet, mit wem er am Tisch sitzt und mit wem nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Und der Gastgeber ist schockiert. Jesus erklärt seinem Gastgeber, diese leidenschaftliche Liebe der Frau kommt daher, dass sie viel vergeben bekommen hat. Wer aber wenig vergeben bekommen hat, der liebt auch wenig. Steht in Lukas 7, Vers 47. Und hier in unserem Abschnitt klingt das auch an. Da klingt das so, es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Weil diese Frau und weil Paulus gesündigt haben, darum haben sie die Größe von Gottes Gnade erfahren. Darum lieben sie so viel. Moment, Kenner der Paulusbriefe haben da auch ein anderes Pauluswort im Ohr aus dem Römerbrief, aus dem 6. Kapitel. Da werfen nämlich Gegner dem Paulus vor, Moment, wenn das hier alles so stimmt, was du hier behauptest, dann könnten wir doch einfach immer weiter sündigen und Gottes Gnade würde dann nur noch größer werden. Das wäre doch dann eigentlich sogar noch besser. Und da sagt Paulus, nein, das sei ferne. Das geht so natürlich nicht. Uns treibt doch jetzt etwas ganz anderes. Wer auf Christus getauft ist, der wird doch von Gottes Geist bewegt. Der will doch lieben, der will doch ein anderes Leben leben. Der sündigt doch nicht einfach so weiter. Natürlich verändert sich da etwas. Wer Liebe erfährt, der liebt auch. Aber die Sünde ist eben auch nicht abgestellt. Und das kennen wir doch. Jedes Mal, wenn wir das Unser Vater beten, wir werden das gleich am Ende des Abendmahls auch wieder beten, dann beten wir auch und vergib uns unsere Schuld. Immer wieder, wenn wir sündigen, erfahren wir, wie groß Gottes Gnade ist. Und je häufiger wir sündigen, desto größer ist Gottes Geduld. Mit jedem Fall erfahren wir das neu und noch ein bisschen mehr. Egal, wie oft wir aufstehen, wir fallen doch wieder hin. Daran ändert sich nichts. Aber es macht einen Unterschied, wenn wir das akzeptieren, wenn wir erkennen, das gehört zum Leben dazu. Paulus nennt das die Freiheit vom Gesetz. Wir müssen nicht mehr befürchten, dass Gott uns für unsere Schuld richtet. Wir erfahren Gnade. Und wenn Gott uns richtet, wenn Gott uns nicht richtet, können wir dann nicht auch uns selbst vergeben? Unsere Schwäche und unsere Schuld akzeptieren? Das ist der erste Schritt dahin, dass sich etwas ändert. Es ändert sich oft gerade dann etwas, wenn wir uns so, wie wir sind, akzeptieren. Denn diese Gnade, die wir da erfahren, die lässt uns aufatmen. Sie richtet unseren Blick in die Weite und sie gibt uns Kraft zur Verwandlung. Man kann das ja auch umdrehen. Egal, wie oft du hinfällst, du richtest dich wieder auf. So kann man es auch sehen. Und das klingt gleich ganz anders. Das ist doch schön, sich aufrichten, aufrecht stehen, mit den Füßen auf dem Boden, den Rücken gerade erhobenen Hauptes. Das tut gut. Höhenflüge sind überhaupt nicht nötig. Niemand muss versuchen, mehr zu sein oder etwas Besonderes zu sein. Das bringt nichts, das zehrt nur an den Kräften. Dass du dich aufrichtest und erhobenen Hauptes die Person bist, die du bist. Ich glaube, das wünscht sich Gott. Kann es sein, dass gerade das Bekehrung ist? Ist vielleicht genau das gemeint, wenn in der Bibel von Umkehr die Rede ist? Ein Mensch wird zu der Person, die er eigentlich ist. Wir entdecken, wer wir sind und was in uns liegt, und wir geben uns damit zufrieden. Genau so hat Gott dich geschaffen, so hat er dich gewollt. Das griechische Wort für Umkehr, Metanoia, das kann man ganz wörtlich mit Sinnesänderung übersetzen, Veränderung des Sinnes. Wünscht sich Gott gerade genau diese Sinnesänderung, dass wir uns so akzeptieren und lieben, wie Gott uns geschaffen hat. Ich glaube, das ist Umkehr. Die Leute würden gerne in Paulus so einen richtigen christlichen Popstar sehen, jemand ganz Besonderen. Sie wollen ihn provozieren. Paulus, mach doch mal etwas mehr aus dir. In Korinth stößt Paulus auf Menschen, denen hat er zu wenig Glamour. Er macht zu wenig her. Die anderen können besser reden als er. Die haben so außerordentliche geistliche Gaben. Das ist was Besonderes. Die machen einfach mehr her. Paulus, nur ein bisschen mehr davon und du wärst ein super Apostel. Das setzt unter Druck. Das verunsichert. Na, und das ist auch verführerisch. Paulus hält diesen Menschen nur entgegen, ich bin nur der, der ich bin. Ich habe Gott doch schon so oft gebeten, dass er mehr aus mir macht und mir meine Schwäche nimmt. Aber immer wieder, wenn ich darum gebeten habe, dann hat er bloß gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Leute würden so gern in Paulus so einen christlichen, glamourösen Popstar sehen. Aber er will ihnen nur genau das bieten, was er auch ist. Ein Mensch, der von Gottes Barmherzigkeit begeistert ist und der spürt, er ist Tag für Tag darauf angewiesen, dass Gott ihm in seiner Schwachheit aufhilft. Bei seinem mächtigen Auftritt als Christenverfolger musste Paulus entdecken, dass er gescheitert ist. Ihm bleibt jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als sich einfach auf die Person zu besinnen, die er nun einmal ist. Seitdem will er einfach nur noch treu sein. Wenn er auf irgendetwas stolz ist, dann darauf, er ist Christus gegenüber treu. Er tut treu seinen Dienst Und er bleibt sich selber treu. Er will gar nicht mehr sein, ein treuer Diener Christi. Das ist ihm genug. Christus hat ihn für treu erachtet. Darauf ist er stolz. Paulus kommt auch an seine Grenzen. Er spürt seine Schwäche. Manchmal verzweifelt er an sich selber. Aber er erfährt darin, dass Gott ihn stärkt. Dass Gottes Kraft gerade in seiner Schwäche mächtig ist. Seine Schwachheit bleibt. Aber gerade darin erfährt er Gottes Macht. Das reicht ihm aus, um mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, den Rücken gerade zu machen, die Schultern aufzurichten. Wer in Gottes Augen Gnade findet, der braucht sich nicht zu verstecken. Wer bist du? Was kannst du? Wofür schlägt dein Herz? Wann gelangst du an deine Grenzen? Was weckt Wut in dir? Und was gibt dir Kraft? Wo begegnest du Gott? Wie begegnet er dir? Wie hast du ihn kennengelernt und was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Wann vermisst du ihn? Wann sehnst du dich nach ihm? Ich lerne es seit einigen Jahren, wie wichtig es ist, sich selber zu kennen, mit der eigenen Seele auf Du zu sein. Wir haben gerade zu Beginn das schöne Lied von Paul Gerhardt gesungen und auch gehört, Du meine Seele singe. Ich singe das Lied gerne, denn wenn wir das Lied singen, dann kommen wir mit unserer Seele auf Du. Wir kommen mit ihr ins Gespräch und fordern sie auf. Du meine Seele, lob doch mal Gott für das, was er alles so gut gemacht hat. Mit der Seele auf Du sein, die eigenen Gefühle wahrnehmen, das, was mich bewegt, die Motive, die hinter meinen Gedanken und Taten liegen. Ich lerne da einen Menschen kennen, dem vieles einfach nicht gegeben ist. Das ist so. Und es gibt Dinge, da verzweifle ich. Da komme ich nicht weiter. Da falle ich immer wieder hin. Aber ich lerne auch einen Menschen kennen, der hat etwas zu erzählen. Der hat Leidenschaften und er wird von Gott bewegt und gebraucht. Aufrecht stehen, erhobenen Hauptes. Sei die Person, als die Gott dich geschaffen hat. Und dann geh einfach sensibel für Gottes Herzschlag durch das Leben. Ich glaube, mehr wünscht sich Gott gar nicht. Mir fällt auf, dass oft darüber gesprochen wird, was wir Menschen so alles noch zu lernen haben, wo wir noch besser werden müssten. Vertrauen lernen, Disziplin lernen, die Bibel besser kennenlernen. Und das ist alles gut. Das ist alles nicht schlecht. Aber das ist auch manchmal anstrengend. Gibt es vielleicht auch gerade das andere? Müssen wir auch Dinge verlernen, um im Glauben zu wachsen? Könnte es sein, dass Bekehrung gerade auch das bedeutet, dass wir etwas verlernen? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Was müsste ich verlernen, um im Glauben zu wachsen, um zu mir selber zu finden? Was habe ich gelernt, nur um ein anderer Mensch zu sein, nur um besser dazustehen? Was darf ich fröhlich wieder verlernen? Da könnte uns Gnade in einer Tiefe berühren, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Aufrichtig sein, gerade stehen, die Person sein, die ich bin und nicht mehr sein wollen, das tut gut, das befreit. Ich denke, so kann man das beschreiben, was die Bibel Umkehr nennt. Man kann es auch anders beschreiben, es gibt verschiedene Seiten darauf zu schauen. Ich glaube, Gott wünscht sich das, dass wir zufrieden sind mit dem Menschen, den er erschaffen hat. Er wünscht sich, dass wir uns genau so, wie wir sind, von ihm in Dienst nehmen lassen. Ich habe heute versucht, diesen Text, der so grundlegend von Gnade und Veränderung spricht, mal in Worten und Bildern auszulegen, die vielleicht nicht unbedingt bekannt sind, die fremd sind, vielleicht ungewohnt. Und ich denke, darin liegt eine Chance. Gott ist gnädig, wir dürfen hinfallen. Sogar darin erfahren wir seine Gnade. Und dann können wir wieder aufstehen, den Staub abklopfen, das Krönchen richten und aufrecht durch das Leben gehen, als die Person, die Gott erschaffen hat. Ich glaube, diese Person zu entdecken und so vor Gott leben, wie er uns erschaffen hat, das bedeutet Umkehr. Das ist diese Sinnesänderung, die Gott sich so sehr für uns wünscht. Amen.